Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 484. Heute mit den SummerSlam-Main-Events. Tops und Flops, die größten und die schlechtesten Hauptkämpfe bei der größten Party des Sommers. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir da ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Hallo.
Und der David Kloß von MannTV ist ebenfalls dabei. Wunderschönen guten Tag, David.
Hallo, ich fand diesen Spruch, die größte Party des Sommers, immer schrecklich. Das klingt wie so ein Dorfdisco, die was Großes aufziehen will und am Ende sind dann halt fünf Mann da.
Was ich aber jedoch mochte, das war glaube ich so am Ende der 2000er Jahre herum, diese Werbungen, die sie immer für den SummerSlam gemacht haben, wirklich so eine Gartenparty war, dann ja. Wird sie in den Pool ge-RKO'd. Das fand ich sehr witzig.
Mit Barbecue und Co. alles
dabei. Ja, genau, wenn da so Triple H und Shawn Michaels irgendwo am Barbecue standen und dann im Hintergrund RKO'd Randy Orton jemanden und alle. Das mochte ich immer.
Es gab auch mal den Blockbuster of the Summer, das war 2008, da haben Mella und ich ja letztens die Classic Review zugemacht, die demnächst noch erscheinen wird. Und da hatten sie sogar dann wieder eine Motto-Stage, das sah dann aus wie so eine alte Kinofassade, das war auch echt fancy. Naja, auf jeden Fall heute SummerSlam Main Events, Tops und Flops als Stimmungsmacher vor dem SummerSlam, weil, sind wir mal ehrlich, so der Aufbau des SummerSlams, der macht jetzt nicht unbedingt die allergrößte Stimmung. Dann sorgen wir wenigstens mit ein bisschen Nostalgie dafür, dass da ein bisschen Stimmung aufkommt. Kai, gute Stimmung gab es auch bei unserer, bei unserem ersten Livestream, den wir am vergangenen Wochenende abgehalten haben.
Das stimmt, das war witzig. Ich hätte nicht gedacht, dass das irgendwie so gut läuft, dass dann doch so viele Leute dabei sind. Es waren so konstant um die 60. Ich bin ganz ehrlich, ich habe gesagt, ach Mann, bin mal gespannt, ob 10 kommen. Das war dann doch schon, da hatte irgendwie Charme. Konnten direkt live Fragen reinkommen, man konnte so ein bisschen diskutieren, Sachen wieder aufgreifen. Ich mochte das. Also das wird, glaube ich, nicht das letzte Mal gewesen sein.
Nee, das ist vollkommen korrekt. An der Stelle auch nochmal ein schönes Dankeschön an der Stelle an den Christian. Der hat uns dann im Nachgang nochmal ordentlich Trinkgeld per PayPal in die Kaffeekasse geschmissen. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, nee, das war super cool. Also mir hat es auch echt Spaß gemacht. Vor allem auch, dass wir quasi gar nicht auf die vorbereiteten Fragen, also auf diese gesammelten Fragen zurückgreifen mussten, sondern einfach zack, zack, zack. Da war der Chat schon voll. Und hat super funktioniert, auch von der Technik her. Und entsprechend werden wir das garantiert noch mal bei Gelegenheit machen. An der Stelle natürlich auch der Hinweis, wenn ihr noch mehr von uns haben möchtet, Patreon und Steady. Fighterfest Review hatten wir zuletzt gehabt. No Holds Barred geht nächste Woche weiter. Und auch noch vieles, vieles mehr. Unter anderem dann auch die nächste Classic Review zum SummerSlam 2008 mit Mella und meiner Wenigkeit. Die gibt's am kommenden Freitag auf Patreon und auf Steady. Und ihr merkt's vielleicht, meine Stimme ist ein bisschen belegt, ich bin ein bisschen krank, bei uns im Haus hat leider Corona Einzug gehalten. Deswegen hoffe ich, dass in der kommenden Woche mit den übrigen geplanten Inhalten, also vor allem mit der Preview und der Review zum SummerSlam, dass da alles glatt geht, aber wird schon. So, aber genug gelabert.
Kai und ich, wollen wir vielleicht mal wetten, ob es Olaf schafft, bis zum Ende des Podcasts durchzuhalten mit der Stimme, oder meinst du, er bricht ab?
Nee, Olaf schafft das, Olaf ist Profi.
Der ja. Kämpft sich so durch, die letzten Meter. Auf Wiedersehen.
Ja. Hat man das schon. War doch mal irgendwann vor ein paar Jahren, oder?
Ja, das war großartig, ja. Legendär.
Ja, aber da muss ich sagen, da klang meine Stimme viel, 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 viel schlimmer als jetzt. Also das geht schon, glaube ich. Ich glaube, heute halte ich es noch durch. Mal gucken, wir nehmen den Podcast hier Freitagabend auf. Folgt mir gerne auf Twitter, um weitere Gesundheitsupdates zu erfahren, wie es mir am Samstag und am Sonntag ergeht. Ja, aber kommen wir hier mal zum Thema. Tops und Flops der SummerSlam Main Events. Das Witzige ist, wenn man da mal so durchguckt, wir können jetzt so sagen, ja, es gibt das Match, das Match, das Match. Aber wenn man sich so die Cards der SummerSlam-Geschichte der letzten 20 plus Jahre hier anschaut, dann fällt schon auf, lieber Kai, dass eigentlich die Main-Events gar nicht mal so unbedingt immer die geilsten Matches gewesen sind, sondern sehr oft haben wir gerade in der Mid-Card immer wieder Kämpfe gehabt, die viel, viel besser waren als die Main-Events und die denen der Show gestohlen haben.
Ja, absolut, das ist ganz komisch. Weil auch wenn ich jetzt gucke, allein auf die letzten Jahre, also die letzten Jahre ist so auf die letzten 10 Jahre, wenn ich da an Punk Lesnar denke zum Beispiel, wenn ich an AJ gegen John Cena denke.
Das war 16.
Und genau, das war 16, das andere war 13, meine ich, ne? Mit Punk gegen Brock Lesnar.
Ja, müsste gewesen sein, ja.
Und natürlich dann auch an diese Brock Lesnar-Ära, wo er, glaube ich, 5 Jahre in Folge gemain-evented hat, was auch alles okay war, teilweise auch gut, aber jetzt weniges, was wirklich im Kopf bleibt. Da, und wenn man noch weiter zurückguckt und denkt, ach man, hier TLC, so SummerSlam hatte immer das Potenzial, irgendwo in der Midcard was abzureißen. Und das Main Event war dann, wo man sagt, ach ja, war doch gut, war doch spaßig, aber ich erinnere mich eher an Match X.
Das ist mir halt so oft so gegangen bei der Recherche. David, woran liegt das? Warum hat man immer so große Midcard-Matches und dann stinken die Main-Events tatsächlich dagegen so ein bisschen ab?
Ich weiß es nicht. Vielleicht einfach, weil die Main-Events oftmals um den Titel gehen, dass die Idee dahinter ist oder die Motivation von der Fehde. Und ja, SummerSlam ist ja eigentlich die erste dicke, große Veranstaltung nach WrestleMania und viele Storys fangen ja auch bei WrestleMania an. Und gehen dann halt richtig weiter, was ich halt eher habe, nicht mal von der Matchqualität, sondern dass ich oft beim SummerSlam erlebt habe, dass Midcard oder Uppercard Matches die Story-Matches für mich bei den jeweiligen Event dann waren. Also beispielsweise Bret Hart gegen Owen Hart. Das ist halt pures Storytelling. Und genauso wie Shawn Michaels, Triple H und Co. Dass ja, so die Main-Events oft nicht die Story im Fokus hatten, sondern halt die großen Namen und dafür die wirklich großen Stories, die halt nach WrestleMania begonnen haben oder da weitergeführt wurden, dann beim SummerSlam in der Midcard auftreten.
Ich finde das halt so schön. Du hast jetzt schon zwei Beispiele dafür genannt für so Midcard-Matches, die da herausstechen. Ich musste da auch direkt an Bret Hart gegen Mr. Perfect vom SummerSlam 91 denken, was halt auch ein unglaublich geiles Match einfach gewesen ist. Ein absolut legendäres Match. Und ich muss sagen, auch für mich ein Match, was ich mit dieser Show extrem verbinde. 1998 haben wir zum Beispiel The Rock gegen Triple H in einem Leiter-Match, was auch absolut die Show gestohlen hat und deutlich besser gewesen ist. Wir haben schon über TLC gesprochen. Auch 2001 zum Beispiel, da gibt es mehrere geile Matches in der Midcard. Da ist der Main-Event Booker T gegen The Rock um die WCW-Championship, wo man eher so, und dann hast du davor aber Kurt Angle gegen Steve Austin. Mega geiler Brawl und total spannend. Du hattest aber auch zusätzlich noch dazu Rob Van Dam gegen Jeff Hardy damals im Leitermatch, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, um die WWF Hardcore Championship.
Und das Match war sogar, meine ich, auf der Jeff Hardy DVD drauf, die dann rausgekommen ist. Das war echt ziemlich cool.
Ja, generell die ersten Matches von Jeff Hardy und Rob Van Dam, die waren halt echt top. Ne? Aber es ist auffällig. Es ist wirklich auffällig. Und deswegen ist dieser Podcast auch tatsächlich ein bisschen ja, anders als zum Beispiel, wir haben dasselbe Thema ja schon mit WrestleMania gemacht, da sind sehr oft die Main-Events auch wirklich die großen Kämpfe, die dann auch im Gedächtnis geblieben sind. Beim SummerSlam ist das immer wieder anders. Aber wir machen das jetzt hier genauso wie beim WrestleMania-Podcast, nachdem wir jetzt erstmal uns ausgekotzt haben, dass unsere Top-Matches teilweise in der Midcard stattfinden und nicht im Main-Event, graben wir trotzdem mal so ein paar Honorable Mentions aus. Nämlich ein paar Matches, die wir also Main-Event-Matches natürlich, die wir mit dem SummerSlam verbinden, wo wir aber sagen, ja gut, streng genommen gehören die vielleicht nicht unbedingt zu den besten Matches, aber irgendwie liebe ich die trotzdem. Und ihr wisst natürlich, ich habe hier meine beiden Kompagnons an meiner Seite. Der David, der ist auch so jemand wie ich, der hat ein ganz großes Herz für die alten Sachen. Wir haben auch ein ganz großes Herz für die alten Sachen, deswegen ist der David auch dabei. Und
wow.
Wow.
Der war einfach nicht gut.
Und der Kai, der ist natürlich unser Küken immer noch in der Runde und der konzentriert sich dann ein bisschen auf die neueren Sachen. Aber David,
ich gucke ja seit 2021 WWE.
Genau. Aber da fange ich erstmal mit dem David an. David, was sind denn so alte Kamellen, wo du sagst, ja, war Main Event, war nicht so geil, aber liebe ich trotzdem.
Ich habe zwei. Einmal einen richtig alten, wo wir in die 90er gehen, einen alten, wo 2000er Jahre ist. Aber ich möchte den einfach Kai wegnehmen. Deswegen sage ich beide. Also Nummer eins wäre Ultimate Warrior gegen Rick Rude. Das ist ein Match, es ist wirklich nicht das Beste. Es ist trotzdem zeitgleich eines der besten Ultimate Warrior Matches, wrestlerisch gesehen. Und es ist ein Paradebeispiel dafür, wie ein guter Wrestler einen schlechten Wrestler durch ein Match ziehen kann. Also das Match lebt halt einfach von Rick Rude und Rick Rude war einfach fantastisch. Und es ist nicht eines der besten Matches, aber es ist eines der Matches, die ich am meisten gesehen habe oder gerne halt immer wieder sehe. Wenn ich in SummerSlam so die alten schaue, dann ist es so eines der Matches, die ich auch nicht skippe, sondern die gucke ich mir an.
Haben wir, glaube ich, auch mal ein Match of the Week gemacht, wenn ich mich nicht komplett täusche, wir beiden Hübschen.
Genau, das haben wir gemacht. Und jetzt nehme ich noch aber einen weg, dann kann Kai auch zwei rausholen. Ich muss den einfach sagen, weil das ist so mein Platz 1 dabei. Shawn Michaels gegen Hulk Hogan. Das Ding ist wrestlerisch nicht gut, aber das ist mein Lieblings.
Doch,
das ist sogar
wrestlerisch fantastisch.
Das ist sogar mein Lieblings-Main-Event vom SummerSlam und den ich auch am meisten geguckt habe. Ich gebe es ehrlich zu.
Ja, die berühmte Geschichte, wo Shawn Michaels Hulk Hogan im Ring vorführt, Aktionen verkauft bis zum geht nicht mehr, oversellt aufgrund von Unstimmigkeiten, die es Backstage gegeben hat, hatten wir auch schon mal im Match of the Week. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, schaut es euch mal an. Da gab es ja im Vorfeld die Diskussion darüber, wer gewinnt das Ding hier. Komm, wir machen quasi eine Reihe daraus. Wollte Hogan nicht, Hogan wollte den Sieg. Und hat sich Shawn Michaels gesagt, na gut, dann kriegst du deinen Sieg, aber unter meinen Voraussetzungen. Kai, wäre das auch eine honorable Mention von dir gewesen?
Absolut, das ist super witzig, das habe ich auch schon verdammt oft geguckt. Das ist auch immer so ein Ding, wenn man irgendwie, weiß nicht, man sitzt so abends zusammen, 2 Uhr nachts, man weiß nicht, ja, der Abend, der klingt jetzt gerade so aus. Ach komm, wir machen noch mal HBK gegen Hogan an. Das ist immer witzig.
ja, also ich greife noch mal so was Älteres raus, also die frühen SummerSlam Main Events, die vergessen wir jetzt hier einfach mal. Also Mega Powers gegen Mega Bucks beim ersten 1988, Brutus Beefcake und Hogan gegen Randy Savage und Zeus, das fällt eher schon in die Flop-Liste tatsächlich. Wofür ich echt einen Softspot habe, ich liebe den SummerSlam 91. Und ich bin auch ehrlich, ich war ein bisschen traurig, dass wir jetzt in der Abstimmung den SummerSlam 2.8 bekommen haben für die Classic Review und nicht den von 1991, weil ich mag den einfach total gern. Und ich mag auch ja diesen Double Main Event, den man damals gehabt hat, ne, mit dem Match Made in Heaven, also mit der Hochzeit von Randy Savage und Miss Elizabeth, was ja, ja so ein bisschen der Main Event quasi gewesen ist. Aber wenn wir das Match nehmen, das war ja dann das Match Made in Hell. Hulk Hogan und der Ultimate Warrior gegen Sergeant Slaughter, General Adnan und Colonel Mustafa im Handicap-Match mit Sid Justice als Special Referee. Und das ist kein geiles Match. Es ist wirklich kein tolles Match. Das ist technisch nicht besonders gut. Das ist dramatisch nicht besonders gut. Das ist eigentlich sogar ziemlich Grütze. Und am Ende rennt der Warrior hier mit dem Stuhl in der Hand raus und verscheucht Adnan und Mustafa, damit Hogan Sergeant Slaughter platt machen kann. Und dann wird auch noch mit Sid Justice gefeiert. Ohne den Warrior. Pfui, pfui, pfui.
Was findest du denn daran cool?
Ich glaube, das sind einfach so die Erinnerungen daran. Ich liebe die gesamte Veranstaltung und durch dieses Match habe ich total gut in Erinnerung. Und es ist jetzt nicht unbedingt ein Match, was ich mir jetzt am Laufenband anschauen würde, aber wenn ich den SummerSlam 91 sehe, würde ich es nicht wegschalten, sondern ich würde es halt trotzdem schauen. So. Und ich mag halt einfach die Charaktere da drin. Ne? Also ich mag halt vor allem den Warrior. Ich fand auch damals Sid total cool in seinem ersten großen Auftritt hier. Gut, Hogan habe ich gehasst, den habe ich danach noch viel mehr gehasst, als das der Fall gewesen. Und ich glaube, bei mir ist es vor allem die Emotionalität, die da einfach so ein bisschen mit reinspielt. Weil ich glaube, das war auch eine der ganz, ganz frühen Videos, die ich gehabt habe. Und deswegen habe ich diesen Kampf wahrscheinlich gemessen an der Qualität viel zu oft geschaut. So, Kai, willst du noch mal Honorable Mention?
Also Honorable Mention heißt ja eher, dass es dann vielleicht auch gar nicht so gut ist, weil man es dann persönlich mag.
Ja.
Und das Persönlichste bei mir ist dann natürlich, weil ich habe das Match auch ehrlich gesagt nur einmal gesehen, ne? Und was kann ich anderes nehmen als das Event, wo ich selbst höchstpersönlich war, und zwar den SummerSlam 19. Ich weiß noch, dass ich, als ich wirklich da war oder auch in den Wochen zum SummerSlam, hatte ich gar keinen Bock auf Brock Lesnar gegen Seth Rollins. Ich hatte keinen Bock auf Rollins, das war auch diese Zeit, wo Rollins so super cool war. Und so, Mann, Leute, ich bin's doch, euer cooler Seth Rollins, guck mir meine Feuerhose an und also sowas alles. Und ich hatte da gar keinen Bock drauf. Und du hast auch gemerkt in der Halle, die Leute haben keinen Bock auf Seth Rollins. Der wurde auch schon gut ausgebuht teilweise. Und ich weiß, dass sie es geschafft haben, so im Verlauf des Matches, das war ja auch nicht lange, also Brock Lesnar-Match, ne, das ging 13 Minuten. Also für Brock Lesnar-Verhältnisse schon quasi ewig.
Überstunden hat er geschoben.
Ja, wirklich über Stunden, ne? Gut kosten lassen.
Malocha.
Auf jeden Fall ging es dann darum, die Crowd hatte dann irgendwann doch Bock auf Rollins und die haben das dann gut erzählt. Und ich weiß dann noch, beim Sieg von Rollins bin ich dann irgendwie vom Stuhl aufgesprungen und ich war nicht der Einzige, das waren dann ganz viele. Und das Match hat dann so einen Platz in meinem Herzen. Ich habe es aber auch, wie gesagt, seitdem nicht mehr gesehen. Ich weiß aber noch, dass es dann richtig geil war, dass Rollins mit dem Belt auf dem Tisch stand, also auf dem Kommentatorenpult, der dann Brock Lesnar abgenommen hat. Und die ganze Halle geil mit Rollins gefeiert. Obwohl am Anfang alle waren, ach Rollins, weiß ich nicht, mach doch einfach was anderes. Also, das mochte ich, das war irgendwie eine geile Erinnerung. Und das war dann auch ganz cool, so aus dem Abend rauszugehen. Deswegen hat das einen gewissen Platz in meinem Herzen.
Ja, wieso auch nicht? Hast du noch eins oder hat David da?
Nee, sonst sind es eher, also sonst hätte ich wirklich noch als Honorable Mention Hulk Hogan gegen HBK genannt. Aber der Rest sind wirklich Matches, wo ich eher sage, nee, die finde ich auch schon gut.
Ja, bei mir fallen auch alle, oder nicht alle, aber sehr, sehr viele, fallen bei mir auch so in die Kategorie, hat mir gefallen, habe ich aber jetzt keine so ganz krasse emotionale Verbindung zu, um die in die Honorable Mentions zu packen. Zum Beispiel,
ey, ohne Witz, aber du hast aber ganz viele Main Events, Entschuldigung fürs Reingrätschen, beim SummerSlam, die halt irgendwie, die nicht schlecht waren oder die gut waren, aber die du nie wieder, glaube ich, gut noch mal gucken wirst.
Ja, oder an die du nicht so starke Erinnerungen hast, ne, die auch vielleicht geschichtsträchtig sind, aber wo du sagst, ja, sind jetzt aber nicht meine Lieblingsmatches so in der Klasse. Deswegen ist es tatsächlich was ganz, ganz anderes als bei WrestleMania. Also so solche Matches sind zum Beispiel für mich Shawn Michaels gegen Vader, SummerSlam 96. Auf dem Papier ein gutes Match, trotz dieser Geschichte, dass ja Shawn Michaels Vader überhaupt nicht ausstehen kann und das ja auch im Match offen zeigt, aber trotzdem ist das Match eigentlich recht ordentlich. Oder von mir aus die Elimination Chamber beim SummerSlam 2003. Fällt für mich auch nicht da rein, weil mir die erste Elimination Chamber damals von der Survivor Series viel, viel besser gefallen hat.
Ja, oder Edge gegen John Cena damals, 2006. Ja? Ich weiß noch, damals warst du heiß auf das Ding, aber du hast halt im Nachhinein nichts damit verbunden.
Und dann nicht zu vergessen natürlich Team WWE gegen den Nexus, oder? Hallo?
Hallo, das kommt bei mir gleich noch.
Achso, Entschuldigung. Ich habe auch eher Matches, wo ich dann sage, also die finde ich nicht gut, ne? Das habe ich noch. Und ich habe auch noch Matches, wo ich sagen würde, ich glaube, die finden viele Leute besser, als ich die finde.
Okay.
Also, ich weiß nicht, über was wir zuerst sprechen sollen.
Wir machen jetzt erstmal die schlechten SummerSlam Main Events, würde ich sagen. Und wir fangen da so ein bisschen chronologisch an. Und deswegen spiele ich erstmal den Ball an David weiter. Was sind denn jetzt so deine frühen, graupelnden Main Events beim SummerSlam?
Ich sag es mal ein und zeitgleich widerspreche ich mir selber.
Alles wie immer.
Ja, aber diesmal halt sehr krass. Ich könnte jetzt auch 93 nehmen, ich nehme mal 94. Das ist dann Undertaker gegen Undertaker. Also die Klone gegeneinander. Das Double, wo du halt nicht wusstest, wer ist das Original. Ich weiß, es ist echt Grütze. Das Match ist Katastrophe und es ist definitiv ein absoluter Flop-Main-Event. Aber als Kind fand ich das irgendwie total geil. Und halt einfach weil die das wirklich gut gemacht haben, dahingehend, dass die beiden wirklich aussahen wie so ein Spiegelbild voneinander und sich auch so verhielten. Das fand ich sehr beeindruckend und lustigerweise, obwohl das so schlecht ist, ist das so ein Match, wo ich mal kurz reinseppe und dann mir so 2-3 Minuten gönne. Ich brauche das Match mir nicht ganz anschauen, aber so ein bisschen gucke ich doch mal gerne rein. Aber es ist ein Flop-Main-Event.
Ja, bin ich komplett bei dir. Aber das war ja auch so eine geile Story, ne, mit dem Undertaker, der in den Himmel auffährt und dann Ted DiBiase, der hier seinen Undertaker wieder zurückbringt, der ja eigentlich Primetime Brian Lee damals gewesen ist, der einfach nur die Undertaker-Klamotten sich übergezogen hat. Und ja, als Kind hat man es auch damals gefressen. Du hast zwei Undertaker, krass, wir hatten schon mehrere Doinks, jetzt haben wir noch zwei Undertaker, ist ja verrückt. Ja, als Kind fand ich das auch witzig. Und dann hatten wir Leslie Nielsen noch mit dabei, der auf der Suche nach dem echten Undertaker gewesen ist.
Ach, das war cool. Also Leslie Nielsen war super dabei.
Du hast gerade 93 angesprochen, ne, was ja Yokozuna gegen Lex Luger gewesen ist. Auch kein gutes Match, aber in meinen Augen ein durchaus passables Match zwischen den beiden. Wir haben noch deutlich schlechtere zwischen denen gesehen, unter anderem bei WrestleMania. Ja, auch kein geiles Match. Hätte ich aber auch nicht draufgepackt. Das ist so ein Ding, das kratzt so ganz haarscharf an den Flops vorbei bei mir, weil auch da hängt zu viele Erinnerungen dran. Genauso wie an die alten Sachen.
Was ist denn eigentlich mit den so uralt Sachen? Wie ordnet man das ein? Jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal 89, Hulk Hogan, Brutus Beefcake gegen Randy Savage und Zeus.
Das ist furchtbar.
Aus heutiger Sicht halt absolute Katastrophe, aber damals hat man das auch so empfunden? Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie man das damals empfunden hat. Ich wusste nicht, wie die Wertungen waren oder sonst was.
Also, da weiß ich, dass das auch damals nicht besonders gut aufgenommen worden ist, weil das war ja schon so, dass hier Randy Savage allein für das Heel-Team die ganze Arbeit machen musste. Ist kein guter Main-Event. Genauso wie auch dann der Main-Event im ersten Jahr mit den Mega-Powers gegen die Mega-Bucks und Jesse Ventura. Das war aber besser für mich als das Tag-Match dann im darauffolgenden Jahr, muss man ganz klar sagen. Also ich würde das, wenn ich die Wahl hätte, eins von den beiden in die Flop-Liste zu stellen, würde ich Beefcake und Hogan gegen Randy Savage und Zeus würde ich auch als eines der schlechtesten Main-Event-Matches hier beschreiben.
Okay, bevor jetzt hier Kai guckt wahrscheinlich so, boah, können die mal zum Punkt kommen, mal die alten Zeiten irgendwie überspringen. Es tut mir leid, Kai, aber in den 90er Jahren gab es auch ziemlich viel Crap und 95 ist, würde ich sagen, der Nummer 1. Das ist Platz 1 bei den Flop-Main-Events, egal was später noch kommt.
Ja, mit dem geilsten Move überhaupt, wo einfach King Mabel damals gegen Diesel ja um die WWF-Championship, wo Mabel sich einfach mit voller Wucht mitten ins Kreuz von Diesel hat fallen lassen, der ohnehin schon angeschlagen gewesen ist und Vince McMahon im Dreieck gesprungen ist, weil er Angst gehabt hat, hier sein World Champion geht quasi verletzt aus der Geschichte raus. 95 auch wieder so ein klassischer Kandidat für, Mensch, da waren bessere Matches dabei, nämlich zum Beispiel Shawn Michaels gegen Razor Ramon im Leiter-Rematch quasi. Aber das Ding hier, das ist, glaube ich, auch, wenn du mich fragen würdest, der mieseste Main-Event nicht nur beim SummerSlam, sondern wahrscheinlich auch bei allen Big Four Pay-Per-Views von WWE aller Zeiten. So weit lehne ich mich mal aus dem Fenster.
Hast du gehört, Kai? Angucken.
Definitiv. Klingt wie was für On a Pole. Ich hab nur Mabel gehört und war so, das ist ja On a Pole.
Ja, und dann noch zusammen mit Diesel. Da hast du richtig Spaß.
Ja, aber danach, David, kommen erstmal eher so Matches, die man in die Kategorie ja okay bis gut und teilweise sehr gut stecken würde, oder? Also kein Flop.
Nein, jetzt ich finde auch generell war SummerSlam einer der Pay-Per-Views, auf die man sich gefreut hat, die auch eine gewisse Qualität hatten. Also wenn wir jetzt zum Beispiel nachher diese Tops auflisten und viele davon jetzt nicht dann nennen, das heißt nicht, dass die schlecht waren. Ich finde, SummerSlam hat generell oft gute Main-Events gehabt, aber halt nicht dieses herausragende. Und so ist das halt jetzt auch in den nächsten Jahren für mich eigentlich. Also es beginnt bei mir erst wieder in den 2000ern.
Ja, was ist denn dein nächster, David? Sag mal das Jahr.
2003.
Okay, dann bist du wahrscheinlich noch vor Kai, oder?
Yes.
Okay, 2003 ist einer der schlechtesten Main Events für dich? Come on, das ist die Elimination Chamber hier.
Ja, aber ich fand, dass die hat einfach gar keinen, bei mir einfach nicht funktioniert. Und ich war, ich soll mal sagen, es hat halt nicht geklickt. Und ich fand die Dramaturgie im Match nicht gut, obwohl die Teilnehmer eigentlich gut waren. Mir hat einfach zu viel gefehlt. Es war einfach für mich auch, du hast eigentlich Bock drauf gehabt. Und dann vielleicht waren auch die Erwartungen zu hoch. Das kann natürlich sein. Aber ich finde, ja, wir hatten deutlich geilere später.
Das stimmt, das stimmt. Wir hatten auch Besseres vorher, das habe ich ja gerade eben schon gesagt. Also, um es hier nochmal ganz kurz der Chronistenpflicht halber zu erwähnen, das Match war natürlich, Triple H verteidigt seinen Titel, seine World Heavyweight Championship im Elimination Chamber gegen Jericho, Goldberg, Kevin Nash, Randy Orton und Shawn Michaels. Und die Geschichte war natürlich hier, dass Goldberg den Titel haben wollte. Und Triple H ist damals, wenn ich mich nicht komplett täusche, verletzt in das Match gegangen und alle haben erwartet, dass er das Ding hier verliert. Und
ja, aber nicht mit der Nase.
Genau, und dann hat man das ja sehr geschickt gelöst. Er wurde relativ lange aus dem Match rausgenommen und am Ende gab es ja auch mit dem Sledgehammer dann noch den Beatdown gegen Goldberg und dann durfte sich dann Goldberg im darauffolgenden Großereignis, aber eben nicht beim SummerSlam, den Titel holen. Und das war natürlich dann auch nicht ganz so schön. Also, ja, bin ich bei dir. Ist auf jeden Fall eines der schlechteren Elimination Chamber Matches.
Ich sag nicht Katastrophe. Es ist halt einfach, ja, bei mir fällt es halt eher unter Flop als unter, nee, ist eigentlich ganz gut.
Okay. So, nächster, David?
Nee, jetzt ist Kai, glaube ich, dran.
Okay, dann ist Kai jetzt dran. Hast du Nexus?
Mein erstes kommt erst 2010, ne, mit Team WWE gegen Team Nexus.
Ja, aber dazwischen haben wir doch nichts mehr, was die Flops angeht, oder? Hogan gegen Dings, Randy Orton.
Schon haben wir genannt.
Gegen Chris Benoit war ein gutes Match.
Das stimmt.
Ja, und dann Cena, ja, gegen Edge.
Taker. Ja, das war halt einfach, Edge, das war okay, aber das war halt nicht bahnbrechend. Das sind alles okay Matches. Ich bin bei Kai. Mein nächstes, ja, wäre auch 2-10, ja, gewesen.
Also klar. Lebt natürlich ein bisschen von dem Moment mit, ah, guck mal, Daniel Bryan ist wieder da. Aber sonst, ja, also mit Nexus, da hatte man eine große Chance. Ich mochte immer die Aufmachung, aber das ging auch ganz, ganz schnell in eine Buchse.
Ja, aber das Ding ist sogar bei mir auf Platz 2 der Flop-Main-Events.
Ja. Besonders, das ging ja auch viel zu lange Zeit, 35 Minuten. Meiner Meinung nach. Also, ich mag ja Elimination-Matches, also deswegen bin ich auch Fan von Survivor Series. Aber das Ding hier, ne, noch mit Bret Hart drin, ach, da kannst du auch mich ins Match stellen.
Ja, es war auf jeden Fall kein geiles Match. Bin ich bei euch beiden und ich würde das wahrscheinlich auch nicht ganz nach vorne in meine Flop-Liste stellen. Aber wenn du mir jetzt 5 Matches hier aus den Rippen leiern müsstest, die ich in die Flop-Liste packe, würde das, glaube ich, bei mir wahrscheinlich auf 3 oder 4 landen, würde ich mal schätzen. Oder 3 wahrscheinlich eher. Was haben wir noch? Wer will?
Das Main Event danach: CM Punk gegen John Cena mit Triple H als Special Guest Referee.
Das war mal ein gutes Match.
Das ist. Ja, aber das geht in die Kategorie, sind bestimmt Matches, die andere Leute gut finden. Aber wir haben schon im Pipebomb-Podcast drüber gesprochen. Alles, was damit zusammenhängt, ist Kacke.
Naja, hat er nicht Unrecht, ne?
Also, ne? Und Kevin Nash kann, ach, ja, fange ich gar nicht an. Hört den Pipebomb-Podcast. Ja, aber das ist, ja, trotzdem.
Okay,
das,
also
das, ein Subjektiv. Das wird mir viel kaputt gemacht.
Ja, okay.
Ja.
David, was hast du noch?
Ich habe lange Zeit gar nichts mehr.
Also ich habe also, bei mir auch nichts. Ich habe vieles, was so ist. Also Brock Lesnar gegen Randy Orton zum Beispiel würde ich noch eher in die Flop-Richtung tendieren lassen. Das war ja
das. Das Schlimme ist, es sind dann auch einfach viele Brock Lesnar-Matches jetzt, ne?
Ja, das, ja. Das ist das Problem. Ich finde, da kommt vieles, was so egal ist, ne?
Ja.
Und ich weiß gar nicht, in meinem Kopf kam immer Brock Lesnar gegen John Cena super gut weg. Und ich habe das zweimal geschaut und ich fand es beide Male stinkelangweilig.
Aber liegt das vielleicht daran, hast du es vielleicht verwechselt mit Brock Lesnar gegen John Cena von Extreme Rules und dem Ding hier?
Warte mal, war Extreme Rules das mit dem AA auf die Stahltreppe?
Ja, also das war das, wo eigentlich Lesnar gefühlt eine Stunde lang Cena kaputt haut, der sich nicht mehr wehren kann, dann macht er aber zwei Moves und das war's.
Also ich stelle nochmal meine Frage, die ich gerade gestellt habe. War Extreme Rules das mit dem AA auf die Stahltreppe?
Ja.
Ja gut, dann fand ich das langweilig. Dann kann ich mich an das Match hier gar nicht mehr erinnern.
Das hier war das Match mit den vielen German Suplexen, wo Brock Lesnar
einfach... Ach, das eine! Nein, ja gut, das war ja das, wo Suplex City geboren wurde, oder nicht?
Genau.
Ah, okay. Ja, dann war das ein Match. An das ich nicht mehr Erinnerungen habe.
Guten Morgen.
Ja. Übrigens, das Einzige auch noch, was von Taker gegen Brock Lesnar bei mir hängen geblieben ist, ist das Meme, wo beide so aufstehen und Taker so hysterisch lacht. Wenn ihr euch daran erinnert. Das, ja. Das ist das Meme.
Das haben wir zusammen mit anderen in so einem Kino in Düsseldorf geschaut. Da war so eine offizielle WWE-Party. Das war cool.
Aber, also eins habe ich aber noch, was hier in die Flop-Liste reingehört übrigens.
Ja. Wenn wir in Richtung Corona gehen, meinst du?
Wenn es in die Richtung geht, dann sind wir beide, glaube ich, komplett bei dir.
Okay, dann sind wir im Jahr 2020. Braun Strowman gegen den Fiend.
Ja. Aber es war das Comeback von Roman Reigns danach.
Aber das ist auch das Einzige, woran man sich erinnert, oder?
Ja, deswegen habe ich es ja gesagt. Ja, das war nicht so doll.
Nee, das war überhaupt gar nicht.
Ja, aber gut, das war auch noch diese gerade Corona, irgendwie, wir gucken, was wir machen. Und dann haben wir den Thunderdome, wir alle haben ihn ja geliebt, für ungefähr 3 Shows.
Das war ganz okay, war ganz okay. Jetzt langsam reicht's aber auch.
Ja, ja, das war gar nichts, ne?
Ja. Das ist vollkommen richtig. Ja, mal gucken, wo dieses Jahr übrigens Roman Reigns gegen Brock Lesnar landet dann im Nachgang.
Naja. Ich hatte aber auch übrigens an 21 viel mehr Erwartungen.
Ja.
An Roman Reigns gegen John Cena. Ich weiß noch, ich war richtig gehypt und dann gab es wieder diese grandiose Stipulation, ja, wenn Reigns verliert, muss er WWE verlassen. Ja, weil das ist immer eine gute Idee, das zu machen.
Funktioniert immer.
Ja, weil das ist dann immer richtig spannend und man denkt, ja, Roman Reigns wird höchstwahrscheinlich verlieren, weil dann ist er weg. Und wenn er verliert, kommt er trotzdem eine Woche später wieder, frag mal John Cena gegen CM Punk. Ja. Ich hasse diese Stipulation.
Ich finde es so geil, dass einfach Kai diesen Hass aus dem letzten Podcast mit in diesen hineinnimmt.
Aber so richtig, oder?
Ja, ja.
Was haben wir mit dir gemacht? Du warst doch mal so ein lieber Junge.
Ja, 2011, da fing es an, da war mir zu viel Triple H. Also, wo ihr gesagt habt, bei der Chamber, wo Triple H schon sagt, ja, da verliere ich nicht, hat Triple H dann irgendwann angefangen, noch kurz vor der Authority zu sagen, Leute, wisst ihr, was richtig geil wäre? Ich im Main Event einfach immer. So, ja, aber du kannst doch nicht kämpfen. Egal, da bin ich Ref. So. Oder ich bin Time, ich bin der Ring.
Ja, und jetzt musst du dir vorstellen, du bist ein Fan aus Attitude-Zeit und dann siehst du einfach, wie Sting kommt und sein einziges WrestleMania-Match gegen die Nase verliert.
Ach ja. So, aber damit sind wir schon mal mit den Flops durch, also überschaubar, sage ich mal.
Jetzt wird's schön.
Und jetzt kommen wir dann zu den Top-Matches. Und da kommen wir jetzt ein bisschen in Erinnerung schwelgen hier. David, du hast schon gesagt, hier Ultimate Warrior gegen Rick Rude, Honorable Mention. Aber ich weiß, dass wir beide jetzt Bret Hart gegen den British Bulldog um die WWF Intercontinental Championship von 92 nehmen werden aus Wembley Stadium. Das ist auch ein fantastischer Event, ne?
Jeder Europäer würde dieses Match nennen, der vor Kai, wann bist du geboren?
95.
Der vor 95 geboren wurde, würde das sagen. Weil es war halt auch ein Pay-Per-View in Europa und es hat damals so große Wellen geschlagen und in Deutschland hat das, glaube ich, jeder gefühlt geguckt. Es war ein fantastischer Pay-Per-View, weil er eben das, selbst wenn die Matches nicht grandios waren, aber du verbindest da so viele Momente mit, an die du dich ewig erinnern wirst, die du immer deine Birne hast. Und sei es halt einfach, dass man einmal Wasser benutzt oder dass du siehst, wie Wrestler auf Harley-Davidson reinkommen, die aber irgendwie komisch aussehen. Und dann halt das große Finale mit Bret Hart gegen British Bulldog, wo du im Nachhinein erfährst, dass Bulldog eigentlich dabei mal nicht ganz Herr seiner Sinne war.
Ja.
Und Bret Hart ihn halt durchgezogen hat zu seinen am Ende, also zum British Bulldogs besten Match seiner Karriere.
Wieso, was war denn da?
der hatte zu dem Zeitpunkt ein bisschen Drogen- und Alkoholprobleme, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Ja, und das ist ja auch cool. Der hat sich vor seinem Match mal so anscheinend richtig weggeballert.
Ja.
Wow. Und Bret Hart hat es aber halt trotzdem geschafft, ihn zu dem Bulldogs besten Match seiner Karriere zu ziehen, was halt einfach nur krank ist. Und du hattest eine Crowd, die mitgefiebert hat. Es ging nicht um den größten Titel. Trotzdem fühlte es sich an, als würde es gerade um die Weltmeisterschaft gehen. Ein tolles Match. Also ist nicht 5-Star, aber es ist halt von der Dramaturgie und von der Spannung her und von diesen emotionalen und Event-Feeling-Faktor her ist es ganz, ganz weit oben.
Also, ich finde, das ist schon 5-Star übrigens. Also, ich finde, für damalige Zeit war das ein unglaublich tolles Match und dass man dem auch hier quasi diesen Spot eingeraumt hat, fand ich damals absolut bemerkenswert.
Ja, für mich auch, aber die Jungspunde hier, die hängt doch dann, oh, das war langweilig, wo sind denn hier die Destroyer und sonst was? Das fehlte alles.
Ja, natürlich. Aber das war damals schon ein großes Match. Auch da die Familiengeschichte, die man dann hier eben noch mit eingebaut hat. Ne? Mit der Diana Hart Smith, hier mit der Schwester von Bret Hart und der Frau von British Bulldog, die dann auf den Rängen saß und stand und geweint hat. Davor noch Roddy Piper, der hier mit Dudelsack gespielt hat. Ich liebe diese ganze Show von vorne bis hinten.
Ja.
Und das ist auch so ein Ding. Also, das habe ich tausende von Malen geguckt. Und ich glaube, das ist auch so ein Kampf, den könnte ich fast aufsagen, wenn ich das wollen würde. Also, und
auch eine Crowd-Reaktion im Vergleich zu den Amis. Die Amis können ja schon mal austicken, das wissen wir.
Ja.
Die können schon mal laut sein. Aber man muss sich mal nur einfach da anschauen, wie das Publikum abgeht, als dann es wirklich nicht nur eins, nicht nur zwei, sondern drei heißt.
Ja, ja.
Einfach das ganze komplette Stadion wird abgerissen. Wahnsinn.
Ja. Ja, ja. Und dann auch dieser Konter quasi damals, ne, mit dem Sunset Flip in den Pin quasi. Geiler Moment. Und dann auch, wo man gedacht hat, ja, jetzt Bret Hart verlässt er jetzt den Ring, wo vorher auch die Spannung aufgebaut worden sind. Ich liebe das Match. Ich liebe das Match. Und für mich ist das tatsächlich auch ein Match, was ich wahrscheinlich in meine Top 3 der größten SummerSlam-Matches mit reinnehmen würde. Das sage ich jetzt schon mal.
Das ist mein Platz 1.
Wahrscheinlich.
Es tut mir leid, aber wenn ich ein Match irgendwie gefühlt 48.000 Mal schon gesehen habe und es immer wieder mag und es 1000 Situationen gibt, die ich daraus nennen kann,
dann kann es nur ein CM-Punk-Match sein.
Dann ist es schon verdammt gut. Und dann zeigt das mal wieder, dass Kai keine Ahnung hat, alte Matches nachholen muss.
Ja.
Weil Kai hat dieses Match bestimmt noch nie gesehen.
Nee. Junge, da heißt einfach immer die britische Bulldogge. Gucke ich doch nicht.
Deine jugendliche Ignoranz.
Genau. So, auf jeden Fall, das Ding gehört auf jeden Fall damit rein. David, was ist denn dein nächstes?
Mein nächstes ist eigentlich ziemlich weit weg. Also danach es ist erstmal gut Sendepause und da habe ich ehrlich gesagt eins, was du auch nennen wirst oder nennen würdest. Das ist bei mir CM Punk gegen Jeff Hardy.
Oh, das war schon sehr weit weg.
Ich weiß.
Ich noch davor.
Es kommt eine andere davor, aber davor ist bei mir alles, was ihr nennen werdet, ist dann so, war cool, aber war nicht so wow. Also, weil ich habe einfach gedacht, was sind meine Top 3? Und da gehört es nicht, gehört der Rest nicht dazu.
Boah, David ist streng. Dann mache ich mal an der Stelle
alt.
Was?
Ja, anscheinend ja nicht, anscheinend bist du sehr jung.
Ja, pass auf. Ist wie bei Titeln, ne? Wie bei Gruß an LEW. Je weniger man nennt, desto mehr ist die Wertigkeit von ihm. Das ist richtig gut höher. Du kannst, ich kann natürlich auch 20 Matches jetzt nennen, die wirklich top waren, aber hey, wir nehmen jetzt mal echt die Creme de la Creme.
Na, da hast du aber zumindest ein Match vergessen.
Ja, ich weiß. Okay, das im Jahr davor können wir mit reinpacken.
du alter Gönner.
Ja. Also das willst du nennen, ne?
Ja, aber ich würde auch.
Das ist übrigens auch meins.
Ich würde auch tatsächlich noch ein bisschen weiter zurückgehen. Also,
ja, dann sag doch mal.
Ich mag sehr gern das Match vom Undertaker gegen Bret Hart vom SummerSlam 97. Auch ein schönes Storyline-Match mit Shawn Michaels als Special Guest Referee. Zieht sich ein bisschen, aber ist in
das
Sachen.
Das ist es halt. Ich finde, das Match, die haben nicht diesen Flow richtig reinbekommen.
Ja, aber es ist von der Geschichte her und von der Art und Weise, wie es inszeniert worden ist, das ist immer noch super unterhaltsam. Also, wir haben ja letztens noch die Classic Review zu der Show gemacht, Männer und ich. Und da haben wir auch gesagt, nee, also klar, zieht sich ein bisschen, aber das gehört, wenn man jetzt nicht gerade die Top 3, sondern die Top 5 oder so macht, gehört das für mich auch da oben mit rein. Ansonsten, man kann auch theoretisch noch Brock gegen Rock mit reinnehmen, um die WWE Undisputed Championship, weil das war A, ein gutes Match, wo sich The Rock den Arsch aufgearbeitet hat für Brock Lesnar und auch die Crowd-Reaktion. Deswegen wundert es mich, dass du es nicht genommen hast, weil hier sind ja auch die Crowd-Reaktionen super spannend im Verlauf des Matches, weil da hast du ja schon gemerkt, dass da das Publikum gar keinen Bock mehr auf Brock Lesnar, auf The Rock hat und stattdessen lieber Brock Lesnar anfeuert und die Action im Ring, die war auch in Ordnung. Deswegen hat es mich fast gewundert, dass du hier den Kampf nicht genommen hast, David.
Ja, weil ich halt zugeben muss, dass ich in 2002er Jahren, da habe ich einfach keinen Draht zu The Rock gehabt. Und Brock Lesnar damals, das war halt auch so, als in der Zeitperiode, als dann Lesnar auch den Rumble gewonnen hatte, ich gebe zu, es hat halt bei mir nie richtig geklickt.
Nee.
Und das fehlt halt einfach bei dem Match. Ist ja rein subjektiv, wenn du halt keine Emotionen hast, kannst du halt was eigentlich echt Gutes sehen, aber es fehlt dir halt dieses Boom.
Ja, verstehe ich. Aber dann komme ich jetzt hier an den Punkt, wo der Kai auch wieder einsteigen kann. 2008, Edge gegen den Undertaker, Hell in a Cell Match. Das ist ein richtig geiles Ding,
Kai. Ja, also die Sache ist, was ich hier mag, ich mag das Match an sich, weil das ein Hell in a Cell Match ist mit Sinn, weil die haben auch schon eine gewisse Fehde hinter sich, die beiden. Und du hast hier ein Match im Main Event, was nicht um den World Heavyweight Championship geht, was nicht um den Belt geht, also nicht um den WWE Championship geht, sondern eine Fehde ist zwischen zwei Typen, die sich schon die ganze Zeit miteinander rumschlagen und dann eben ein Hell in a Cell Match. Und ich liebe hier ganz besonders nicht nur das Match an sich, sondern auch dieses Drumherum, den Aufbau, die Storyline. Ich habe da noch so viel im Kopf zu, ne? Dann auch Edge, wie er sich Sorgen macht und sich denkt, also das war auch eine Zeit, da fand ich Edge richtig, richtig geil. Der war so schön nervig, der war schön arrogant, aber du hast dann auch gemerkt, ja, der hat aber auch verdammt viel Schiss, weil er gegen den Undertaker ein Hell in a Cell Match bestreiten muss. Und ich finde das einfach fantastisch. Und dann in dem Match selbst, diese Härte, wie Zuhauen, der Einsatz von Waffen, die schenken sich da nichts. Also ich habe damit verdammt viel Spaß. Ja. Und dass ich mich da immer noch so gut dran erinnern kann, spricht auch sehr fürs Match. Oder generell, also ich liebe auch die Fehde, ganz klar.
Du weißt aber schon noch, dass Alicia Fox dann eine entscheidende Rolle innerhalb der Fehde gespielt hat?
Nee. Sehr ausgeblendet.
Die Vorgeschichte war ja, dass Edge sollte doch Vicky Guerrero heiraten.
Ne? Das weiß ich.
Ja, und dann ist die Heirat ja nicht zustande gekommen, weil dann ja rauskam, dass
Edge. Aber dass Edge dann mit der, wie war es, Weddingplanerin
raus,
irgendwie sowas rumgemacht hat, und das war Alicia Fox, ja.
Genau. Aber das. Und dann hat Vicky ja den Undertaker reinstated, der vorher raus gewesen ist nach dem TLC-Match, und dann kam es erst hier zu dem Match. Übrigens aber auch.
Weil ich mochte halt dieses, ja, Edge verliert hier alles und wird immer panischer. Also mir hat das trotzdem gut gefallen.
Man hat dann im weiteren Verlauf auch noch Mick Foley eingebunden, ne, der dann gesagt hat, hier, ne, du musst diesen Edge finden, der mich damals durch den brennenden Tisch gespeert hat bei WrestleMania eben. Und sowas. Und ich bin da komplett bei dir. Also ich habe den Kampf erst vor einer knappen Woche noch mal gesehen. Deswegen habe ich noch diese ganze Geschichte so gut im Kopf. Wie gesagt, den Review-Podcast zum SummerSlam 2.8, den gibt es dann demnächst noch auf Patreon und Steady mit Mella und mir. Nee, aber das ist genau das, was du gerade gesagt hast, das macht das Match auch groß. Also diese Intensität, die da drin ist, der Einsatz der Waffen, die Steigerung, die innerhalb des Matches mit da drin ist, auch die großen Spots, die dabei sind, weißt du, dann brechen die beiden irgendwann nach dem Spear durch die Wand vom Käfig, da gibt es einen Spear durch einen Tisch, da gibt es einen Chokeslam durch zwei Tische. Das ist ein riesengroßes, gewaltiges Match einfach und ein Klassiker. Also das ist wirklich ein Ding, das auch diesen SummerSlam absolut geprägt hat. Also ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb so viele Leute diese Show gewählt haben in der Abstimmung und nicht etwa mein SummerSlam 91. Und ich meine euch da draußen, ne, die nicht den SummerSlam 91 gewählt haben. So, genug.
Guck mal, der Stachel sitzt aber tief, ne?
Ja, der sitzt ja, wirklich tief. Ne? Ich habe mich so drauf gefreut. Und das waren halt nur irgendwie 3 Stimmen oder so.
Ich finde es gut, dass man auch wieder nicht seine alte Mannshow gegeben hat, aber da mal am Zahn der Zeit ankommen.
2.8.
Ja.
Das ist nur geschmeidige 14 Jahre her, lieber Kai.
Auf ewig in meinem Kopf ist, wenn du mich fragst, wann war 2.8, sag ich so, ja, ungefähr so 6 Jahre her müsste das gewesen sein.
So, aber dann, David, Jeff Hardy gegen CM Punk.
Oh, das liebe ich auch.
Ja, ich liebe das Match aus mehrerlei Gründen. Erstmal, ein TLC-Match funktioniert bei mir immer. Gerade wenn Jeff Hardy dabei ist und wenn Punk dabei ist, nehme ich es auch direkt mit. Es war auch die Zeit, wo, man ehrlich ist, Jeff Hardy und CM Punk, die waren ja halt heiß wie Frittenfett.
Yes.
Also auf die hattest du richtig Bock als Zuschauer und es hat gepasst und zeitgleich mag ich das Match. Ja, man hat natürlich wieder einen Spot, wo es halt durch den Tisch geht von der Leiter aus. Sieht fantastisch aus, aber das hast du bei Jeff Hardy TLC-Matches halt oft oder Leiter-Matches. Das siehst du oft. Das ist aber nicht, was das Match für mich auszeichnet, sondern bei dem Match zeichnet es aus, dass du als Fan oder dass ich mir als Fan einbilde, dass ich merke, dass die beiden sich auch im echten Leben nicht abkönnen. Und das mag ich an diesem Match, weil dieses Match ist sehr intensiv, es ist sehr spannend, aber halt diese Intensität hat so einen Hauch von Realismus drin. Und das triggert mich einfach total. Also ich find's super.
Was ich hier sehr schön finde, das war gerade bei mir so die Zeit, wo ich angefangen habe, so ein bisschen Dirt Sheets zu lesen, ne? Also, um nochmal klarzustellen, wie jung ich bin. Und das Geile war dann hier auch, ich wusste das auch damals gar nicht, dass da jetzt wirklich so Real-Life-Beef ist, dass sie sich nicht leiden können zwischen den beiden, ne? Und ich hätte auch nie im Leben gedacht, das war ja auch nachdem dann Jeff Hardy bei Night of Champions gewonnen hat, diese krasse Story, die er dann hatte, wo dann Punk wieder abhauen wollte, er in den Ring schmeißt und dann Swanton Bomb und feiert und die Leute rasten aus. Und ich hätte alles, was ich besitze, was mit 14 nicht relativ, also nicht viel war natürlich, aber so ein gutes Taschengeld auf jeden Fall, für ein bisschen angespart, 60 Euro oder sowas. Das hätte ich komplett drauf gesetzt, dass Jeff Hardy hier den Belt behält, weil ich wusste nicht, oh, Wellness Policy, Jeff Hardy, kurz vor, ne, kein, wusste ich alles nicht. Und als dann hier CM Punk gewonnen hat, ich war schon doll pissed. Und dazu kommt, ich habe das sogar damals live geguckt, weil ich glaube, das war das erste Event, da hatten wir uns einmal, es müsste noch Premiere gewesen sein, hatten wir uns das geholt und ich war so, krass, wir können das live gucken, das ist irgendwie in Amerika. Ich war so, Mann, Alter, future is now. Und ich habe das dann gesehen und ich war so wütend, dass dann auch CM Punk gewonnen hat. Das hat mich genervt. Dann Jeff Hardy, der auch eigentlich gewinnen kann, aber dann nochmal sagt, ey, ich bin Jeff Hardy, ich muss nochmal einen coolen Spot zeigen. So wie Jeff Hardy ungefähr alle seine Matches verliert. Also das natürlich dabei, CM Punk gewinnt. Und was ich auch geil finde, weil das eine Sache ist, also du siehst förmlich, wie die Leute das realisieren. Ist dann eben CM Punk hat gewonnen, Jeff Hardy liegt unter ihm, Punk steht da mit seiner gelben Buchse, streckt den Titel in die Luft, auf einmal Licht aus, Licht an und so Head Taker steht da irgendwo im Ring und dann, du merkst, wie die Leute so nach und nach merken, Taker liegt gerade da, wo vorher Jeff Hardy lag und greift dann eben Punk an Hals, Chokeslam. Ich fand diesen, nennen wir es mal Entrance vom Taker auch so geil, weil es mal was anderes war. Ach, ich finde das alles toll.
Ich glaube, dazu muss ich gar nicht mehr groß was sagen, oder? Ihr habt da jetzt so schön in den höchsten Tönen geschwärmt. Also, ich glaube, das hatten wir natürlich auch schon mal im Match of the Week und haben das da ausführlich besprochen. Nee, also das gehört auf jeden Fall auch in die Liste. Bin ich komplett bei euch hier an der Stelle.
Oh, ja, jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Jetzt, da freut sich der Ulf.
Ach so. Du meinst, habe ich immer auch dieses Stigma mit Daniel Bryan? Bryan
Danielson? Nein.
Okay.
Kai, findest du, dass er ein Daniel Bryan-Stigma hat?
Nee, gar nicht.
Okay. Kein bisschen, oder? Ich finde, bei allen Listen würde Olaf niemals Daniel Bryan immer sagen am Ende.
Das stimmt.
Ist doch gar nicht am Ende. Ist auch nicht mein Lieblings-Main-Event, muss ich auch dazu sagen. Aber trotzdem würde ich 2013 Daniel Bryan gegen John Cena hier mit in die Geschichte reinstecken, in diese Top-Liste. Weil das einfach ein sehr, sehr guter Kampf gewesen ist, wo John Cena sich auch wirklich ja den Arsch aufgerissen hat, dass hier Daniel Bryan gut aussieht und die sich hier wirklich ja auf Augenhöhe miteinander gemessen haben und dann ja am Ende, wir wissen es, Daniel Bryan holt sich den Titel, aber dann wird er doch von der Obrigkeit personifiziert durch Triple H als Special Guest Referee und dann eben Randy Orton, den Kofferträger, hier dann doch betrogen. Und im Endeffekt, das hat doch diese ganze Authority-Storyline und Hinblick auf WrestleMania 30 dann begründet. Und das war schon geil. Aber ich mag dieses Match. Und
Ich hab genau deswegen eine sehr ambivalente Meinung zu dem Match. Weil, ja, Long-Term-Storytelling, ja, geiler WrestleMania-Moment, ne? Aber wie du schon gesagt hast, es war natürlich essentiell für WrestleMania, aber dieses Match und alles drumherum hat uns eben auch die Authority gegeben.
Du bist und auch nachtragend, leider, oder?
Die Authority war mit das Nervigste in den letzten 20 Jahren.
Oh ja.
Also die Sache war, das war super geil mit Bryan. Die Leute hatten Bock. Das Hijack Raw wurde auf dem Steel Cage gesetzt. Das ist immer noch einer der geilsten Momente, meiner Meinung nach. Das ist alles Hammer. Das Problem ist, dass danach 4 Milliarden Folgen Raw von 20-minütigen Authority-Promos eröffnet wurden und in jedem Main-Event war es ein Multi-Man-Match, wo immer Kane eingegriffen hat. Und das war über 3 Jahre.
Aber das kannst du doch jetzt nicht diesem einen Match ankreiden.
Ja, aber ich verbinde das sehr stark damit.
Aber das Match an sich war doch top.
Ja, nur weil er hier so ein Vanilla-Midget kämpft, wie du den bei Ring of Honor gesehen hast. Ganz ehrlich, ich weiß, was top war, Brock Lesnar gegen CM Punk.
Ja.
Da haben nämlich so richtige Kerle gekämpft.
Das war auch ein gutes Match. Das war auch das ein Midcard.
Ja, aber also das Match natürlich hier. Ja, aber ich verbinde es wirklich sehr stark mit diesem Authority-Ding. Und ich verabscheue alles, was mit der Authority zusammenhängt. Habe ich auch, glaube ich, gut begründet.
Ja, hast du gut begründet. Aber für mich gehört das trotzdem hier rein, weil das eben auch ein richtig starkes
Match absolut, gewesen ist. Natürlich.
Also auch die Dramaturgie war da. Die Crowd war auch da und hat Brian entsprechend angefeuert. David, du würdest das Match doch auch mit reinnehmen, oder? Oder
ja, nicht? Natürlich.
Ja, siehst du.
Ich ärgere dich halt gerne. Oder ich weiß halt, ey, das ist dein Ding. Genauso wie halt, man weiß, wenn ein CM Punk-Match kommt, alles klar, lass den Kai reden.
Was?
Und bei mir ist es wahrscheinlich, wenn ein Bret Hart oder Shawn Michaels Match kommt.
Ja, weil die also, machen einfach nur Witze darüber, dass du alt bist.
Ja. Wenn irgendein schlechtes Match ist, lass David reden.
Ja. Soll ich sagen oder soll ich es nicht sagen?
Was denn? Headlock, dem Mobbing-Podcast?
Ja, willkommen bei Headlock, dem
du hast damit angefangen.
Im Pro-Mobbing-Podcast. Das ist unfassbar.
Du hast damit angefangen, mich zu piesagen.
Habe ich nicht. Ich habe ja gesagt, jetzt ist Ulf dran. Da ist, freut sich der Ulf. Ich habe mich eigentlich für dich gefreut. Ich wollte dir das geben nach dem Motto, okay.
Ja, ja.
Nicht, dass das kein ich jetzt dir das wegnehmen. Nein, lass ihn reden.
Das ist gönnerhafte, ne? Das ist schon schlimm genug.
Das ist gönnerhafte. Ich hab dir gleich gönnerhaft. In meiner Liste steht nichts mit den Top-Kämpfen. Da kommt zwar bei dir auch noch mindestens einer, aber bei mir nicht, weil ich habe nämlich Ansprüche.
Ich würde zumindest ein Match dann auch mit reinnehmen, damit wir auch was Aktuelleres haben.
Ich bin gespannt.
Ich würde tatsächlich den Four-Way hier von SummerSlam 2017 noch mit reinnehmen. Mit Lesnar, Strowman, Reigns und Samoa Joe. Weil das war echt eine unterhaltsame Kiste. Das ist nicht mein Lieblingsmatch oder sonst irgendwas. Aber das würde ich trotzdem noch damit reinnehmen. Und das war auf jeden Fall besser als die 1000 anderen Lesnar-Main-Events, die wir über all die Jahre gesehen haben.
Das stimmt, das mochte ich. Das war ein richtig schöner Car-Crash. Das ging auch 20 Minuten lang. Die haben sich nichts geschenkt. Brock Lesnar hat Braun Strowman wortwörtlich eine Bombe gegeben.
Ja. Eine Lektion erteilt.
Ja. Ach, ja, toll.
Nee, aber das ist auch echt so ein unterhaltsames Ding. Es ist,
das war super.
Ringpsychologisch natürlich für einen Eimer irgendwo gewesen, aber so.
Egal.
Das war einfach nur ein großes Finisher-Abgefeuere und das macht Spaß. Da ist alles zu Bruch gegangen und so weiter und so fort. Genauso wie man sich ein Match zwischen den Leuten ja vorgestellt hat.
Aber auch da wird er natürlich, Leute, wir müssen den Druck erhöhen. Denn wenn Lesnar verliert, müssen er und Paul Heyman die WWE verlassen.
Das hatte ich ganz vergessen.
Die Stipulation gab es einfach immer.
Ja.
Ja, das war wirklich nicht so geil.
Ja, aber tatsächlich war das dann auch mein letztes Match hier auf der Liste. Also ich weiß, letztes Jahr haben wir noch so ein bisschen gemunkelt hier. Reigns gegen John Cena hat das Potenzial zu einem wirklich legendären Match. Aber muss man ganz klar sagen, jetzt so im Nachgang, nö.
Nee, war eher enttäuschend.
Ja, Strowman gegen den Fiend auch eher weniger. Und davor die ganzen Lesnar-Singles-Matches gerade. Und auch, ja, da ist halt nichts mehr. Auch selbst Lesnar gegen Undertaker, was ja auch gar nicht mal so schlechte Reviews-Teils bekommen hat. Und auch Lesnar gegen Triple H damals. Das würde ich jetzt beides nicht in die Top-Liste reinpacken, sondern das waren okay Matches. Aber wenn ich jetzt mir 5 Matches aussuchen würde, würden die alle da nicht reinkommen.
So. Also wie gesagt, ich finde 11 bis 13, das ist eine ganz schlimme Triple H-Zeit. Und danach kommt die ganz schlimme Triple H-Authority-Zeit.
Und dann kommt die schlimme Brock Lesnar-Zeit.
Genau das. Ja. Es ist halt eben schon auffällig, dass man sich dann so extrem auf Brock Lesnar eingeschossen hat, was zwar jetzt mit den Verkäufen nicht unbedingt abgetan hat, aber was dann durchaus in der Matchqualität ja, durchaus negativ zu bemerken gewesen ist. Ne? Aber auffällig eben, die großen Matches oder die großen qualitativ hochwertigen Matches, die finden dann oft anderweitig auf der Card statt. Deswegen sind wir da quasi auch schon durch hier an der Stelle. Jetzt die Frage ist, nachdem wir jetzt ein bisschen die Tops und Flops besprochen haben, hier der Main Events, wir haben schon ein bisschen gesagt, hier die Matches müsst ihr euch unbedingt anschauen, auch wenn ihr ein bisschen was Schlechtes haben wollt, guckt da gerne mal rein. Aber die Frage ist doch jetzt auch, wenn wir so ein bisschen Lust machen wollen auf den SummerSlam und welche SummerSlam würdet ihr denn da empfehlen? Was ist euer Lieblings-SummerSlam? Und ich fange mit Kai an, zur Abwechslung mal.
Der kompletten SummerSlam?
Ja, den kompletten SummerSlam, nicht nur den
Main Events. Das ist unerwartet.
Ja. Wenn ihr euch mein Handout angeschaut hättet, dann wüsstet ihr, welcher SummerSlam wäre das dann?
Ja, aber ich kann gerade nicht an die Tastatur nachschauen, was die Match gerade genau war. Das wird schwierig.
Boah.
Sag mal, Kai, jetzt muss aber einen raushauen, komplett alle Matches durchgehen. Ja.
Boah, das ist natürlich, weil auf jeder Card ist viel Trash, meiner Meinung nach, ne? Das muss man erwähnen. Also, ich sag mal, auch beim Achter, wenn du guckst, man Triple H gegen Great Khali, also auch da nochmal cool, dass ihr es besprochen habt, finde ich.
Das ist nicht so schlecht. Es ist auf dem Papier schlecht, aber ja. Das ist tatsächlich wahrscheinlich das beste Great Khali-Match überhaupt, weil Triple H gearbeitet hat wie ein Bekloppter, damit das Match keine Vollkatastrophe wird.
Ja. Also, ich finde, der Achter hat natürlich halt gute Matches drauf, ne? Mit Triple H dann anscheinend gegen Great Khali, ja. Batista gegen John Cena, Undertaker gegen Edge. das ist halt schon okay. Und es ist eine kurze Card, was sehr ganz gut ist, weil, sag mal, je weiter wir in die aktuelle Zeit gehen, hast du einmal 10 Matches auf der Card, ne, was dann noch schwieriger wird. Also, wie gesagt, damals, weil es das erste Match, also das erste Event war, was ich komplett live gesehen habe, und ich komischerweise noch sehr gute Erinnerungen an Christian gegen William Regal habe. Ich fand auch den Neuner unterhaltsam, weil ich weiß, es ist verschrien, aber ich mochte ja auch die Midlife Crisis, die DX. Also von daher, meine Güte, steinigt mich. Ich finde das nicht schlimm. Das ist vollkommen okay. Aber sonst, also, ist halt blöd, weil, also, ich würde. Guck da einfach den, wo AJ gegen John Cena ist. Das ist eines meiner allerliebsten Matches.
2016.
Ja. So, das ganze Ding ist irgendwie nervig, weil sich Finn Balor im Co-Main-Event verletzt und Brock Lesnar gegen Randy Orton ist auch super langweilig, außer da hat er mal den Kopf komplett blutig.
Ist doch egal, AJ gegen Cena und fertig.
Aber AJ gegen Cena, also das ist so in nicht SummerSlam, sondern generell in mein All-Time-Top-5.
Ja. So.
Das ist einfach nur das Match. Und dann CM Punk gegen Jeff Hardy. Und dann Undertaker gegen Edge.
David, hast du noch einen SummerSlam-Tipp? Ein Lieblings-SummerSlam?
Ich sag mal so rum. Ich habe letztens bei Amazon Prime mir einen neuen Film ausgesucht. Und da dachte ich, welchen lasse ich denn mal aus? Mal einen schönen alten Film. Und habe mir Highlander genommen. Und ich zitiere einfach Highlander. Es kann nur einen geben. SummerSlam 92. Es ist, was erwartest du? Was soll ich denn da sagen? Es ist der perfekte SummerSlam. Der hat alles, was SummerSlam braucht. Auch wenn er veraltet ist, macht er. Und das ist was Besonderes. Das ist nämlich nicht bei vielen WrestleManias zum Beispiel der Fall. Er macht selbst heute noch Spaß. Weil da sind coole Matches dabei, da hast du Comedy, du hast vor allen Dingen dieses große SummerSlam-Feeling. Und hey, man kann doch mal das alte Wembley-Stadion sehen. Was willst du da sagen? Es kann nur diesen einen geben. Und wer was anderes sagt, den haut man den Kopf ab.
Ich nenne jetzt die Alternative dazu, weil es gibt ja immer die Diskussion, was ist der beste SummerSlam? Und bei mir ist er doch sehr stimmungsabhängig. Wenn ich so ganz große Nostalgie haben will, dann ist es natürlich der SummerSlam 92, weil da ist viel Geiles einfach dabei. Ne? Auch in der Midcard mit der Warrior gegen Randy Savage ist halt ein geiles Match. Und dann auch die ganzen Charaktere. Comedy hast du gerade angesprochen, Rick Martel gegen Shawn Michaels.
Großartig.
Das Herz von Sensational Sherry. Alles gut und schön, ne? Das ist passt schon. Ne? Aber tatsächlich, der macht aber auch dann nur Spaß, wenn du auch ein bisschen Kind der Zeit gewesen bist. Was heutzutage noch sehr, sehr gut funktioniert, ist der SummerSlam 2002. Mit Brock gegen Rock im Main Event, aber vor allem mit Michaels gegen Triple H davor in einem Unsanctioned Street Fight. Eines meiner absoluten Lieblingsmatches, sage ich hier. Wir haben einen der besten Opener der WWE-Geschichte mit Kurt Angle gegen Rey Mysterio.
Oh, das stimmt. Ja, das macht Spaß.
Das geht schon.
Und dann eben auch eine solide Midcard, unter anderem mit Edge gegen Eddie Guerrero zum Beispiel und dann auch mit Rob Van Dam gegen Chris Benoit. Aber wir haben vor allem wirklich drei Matches, die hier herausstechen. Das ist das Match zwischen Shawn Michaels, Triple H, Brock gegen Rock und dann eben der Opener. Und also das ist halt eine geile Card einfach. Die liebe ich. Und ich glaube tatsächlich, wenn ich jetzt jemandem was empfehlen müsste, so jemanden wie Kai zum Beispiel, ich glaube, ich würde eher den SummerSlam 2-2 nehmen als den SummerSlam 1992.
Ja, aber den Kai würde ich auch generell nichts empfehlen.
Aber das Komische ist ja, da ist ja kein CM Punk auf der Card.
Ja, schneidest du da einfach mit rein.
Genau.
Ja. Von ganz woanders, einfach nur Entrance rein, dann, oh, guck mal, wie die Crowd abgeht.
Ja, Moment mal.
Auf einmal eine Halle, was ist los?
Aber guckt mal alle AJ Styles gegen John Cena, das ist wirklich geil.
Ja. Das macht wirklich Bock.
Ja, hatten wir zuletzt auch im Match of the Week. Kann man sich da wunderbar anhören, anschauen danach, so wie sich das gehört. Ja, aber dann sind wir an der Stelle hier schon so gut wie durch quasi mit dem Thema. Ein bisschen kürzer diesmal, warum auch nicht. Aber da sieht man, Main Events beim SummerSlam, eine sehr wankelmütige Angelegenheit. Nämlich, da ist nicht immer all das Gold, was glänzt. So, Kai, letzte Worte.
Ey, AJ Styles, John Cena, gucken. Wenn ich bin wirklich persönlich beleidigt.
David, letzte Worte.
Apropos nicht alles Gold, was glänzt. Weißt du, was mir gerade auffällt, so SummerSlam? Kai redet von den geilen Werbespots mit RKOs und die Ex am Barbecue. Wir haben noch nie ein Headlock-Barbecue gemacht, noch nicht mal eine Headlock-SummerSlam-interne Party oder sonst was.
Olf, weil ich keinen Bock auf euch habe.
Olf, was ist da los? Ist mir egal, ich möchte gratis Fleisch haben. Wirf mal den Grill an, lad uns mal ein.
Hier ist es viel zu warm unterm Dach, kann ich dir sagen. Da willst du nicht hin.
Ja. Chris hat gesagt, er lädt uns mal ein.
Das wollte ich gerade sagen. Chris war doch hier
Housewarming-Party.
Das stimmt.
Aber wir brauchen auf jeden Fall eine biggest Party of the Summer bei Hedrock.
Ich will David in so einen Pool-Powerbomben.
Darf ich dann dabei so ein Monokini tragen?
Ey, safe. Weil ich glaube, das wird mir noch mehr Power geben.
So richtig Borat-Style.
Ja. Toll. David ist unser Rikishi.
Aber ich habe noch mehr Dellen am Arsch.
Wunderschön. Wollt ihr noch irgendwelche anderen Fantasien hier ausleben? Soll ich rausgehen?
Nee, das Rest machen wir privat.
Ich möchte Olf eincremen. So, ja, mach Deckel drauf.
Genau, Deckel drauf. Heute eine kürzere Ausgabe. Das ist auch gut für meine Stimme. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Schreibt natürlich gerne, wenn ihr den ganzen Kram über YouTube schaut und hört, euren Lieblings-SummerSlam-Main-Event, Ausrufezeichen, in die Kommentare. Und wie sind eure, ja, wie ist eure Stimmungslage hier eigentlich vor dem SummerSlam 2022? Nächste Woche geht es nämlich genau damit weiter, Kai. Dann schieben wir hier, nicht ganz Double Duty, aber wir sind ordentlich dann zugange, werden auf jeden Fall die Preview und die Review zum SummerSlam übernehmen.
Yes. Ich hab trotzdem Bock.
Ja. So, aber ich glaube, bevor ich mich jetzt hier um Kopf und Kragen rede, da mache ich lieber den Deckel auf die ganze Episode hier drauf. Nächste Woche geht's weiter mit der Berichterstattung zum SummerSlam 2022 mit Kai und mir. Freut euch darauf. Wenn ihr mehr von uns haben möchtet, schaut gerne bei Patreon, bei Steady vorbei, unterstützt uns da. Jede Menge Stuff, die es da zu hören gibt. Jetzt nicht zuletzt auch das neue Zeitreiseformat, was wir gehabt haben, Monday Night Watch mit dem guten Shaggy, mit Markus Holzer und meiner Wenigkeit zurück zu WCW Nitro. Auch da gerne mal reinhören. Und dann reicht es jetzt auch mit der Werbung. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.